Moin, moin, liebe Kunis, was geht ab? Ich bin's, Chris von Radio Raccoon. Ihr ahnt es sicher. Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Heute haben wir einen Gast am Start, und zwar den Alex von Let's Talk About Horror. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du Zeit hattest.
Hallo, hallo. Freut mich, da zu sein.
Und an unserer Seite sind selbstverständlich auch wieder der liebe Fiorel. Wie geht's dir, mein Freund?
Hallöchen, mir geht's gut.
Schön. Und Paddy Pat Pat, a.k.a. Papa Radio Raccoon.
Hallo.
Ja.
Guten Tag.
Wir haben den Alex am Start. Wir haben ein bisschen über Insta geschnackt. Er hat ein Projekt, wir haben ein Projekt. Haben wir uns gedacht, lass doch mal gemeinsam projektieren. Der Alex hat, wie gesagt, einen Horror-Podcast. Und dazu haben wir jetzt erstmal ein paar Fragen. Wir wollen dich jetzt erstmal ein bisschen vorstellen, damit unsere Zuhörerschaft eine Vorstellung davon bekommt, wer du überhaupt bist. Und deswegen frage ich jetzt ganz direkt, wer zum Teufel bist du eigentlich und was machst du?
Ja, also nochmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin der Alex und ich mache seit 2,5 Jahren, fast 3 Jahren den Podcast Let's Talk About Horror, wo ich mit immer wechselnden Teilnehmerinnen und Teilnehmern über Horrorfilme spreche oder Special-Aufnahmen mache, über Top 3 hier, die besten Fincher-Filme zum Beispiel dort, habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Und das ist so das Thema dahinter. Das mache ich jetzt seit insgesamt 210 Episoden und ist ein sehr, ein Projekt, das als Hobby anfing oder als Idee anfing während der Corona-Zeit und jetzt eigentlich, ja, so meinen gesamten Tagesablauf einnimmt, muss ich halt echt sagen. Also neben meiner Arbeit noch, ist halt alles, geht halt alles um diesen Podcast. Und macht mir unheimlich viel Freude. Ich habe sehr viele tolle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Es werden immer mehr und es ist ein sehr schönes Projekt, was mir sehr gefällt und was ich auch nicht mehr missen möchte, ganz ehrlich gesagt.
Das ist lustig, weil du gerade gesagt hast, wie viele Episoden du schon mittlerweile am Start hast. Wir sind ungefähr genauso lange am Start, seit 3 Jahren jetzt. Und wir sind jetzt bei Folge 72, glaube ich. Ja. Das bedeutet, mein lieber Alex, wie oft releasest du eigentlich die Woche?
Ja, also es war zu Beginn einmal in der Woche, immer freitags. Ganz zu Anfang war ich total verrückt, da habe ich jeden zweiten Tag eine Folge veröffentlicht.
Alter Schwede.
Allerdings war das aber so, dass ich die Folgen nicht bearbeitet hatte. Die waren einfach nur aufgenommen und hochgeladen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das muss ich ein bisschen professioneller machen. Und dann habe ich die Folgen dann nochmal komplett gehört und geschnitten. Und dann irgendwann kam die Musik dazu und die Sprecherin, die ich mir besorgt habe. Und da kann ich ja nicht mehr alle 2 Tage eine Folge machen. Habe dann also jeden Freitag eine Folge gemacht. Und dann, das ist jetzt ein Jahr her, das war, weiß ich noch genau, Valentinstag letztes Jahr, da habe ich mir gesagt, eigentlich sind 2 Folgen die Woche cool, und zwar sogenannte Special-Folgen, also wie zum Beispiel ein Horror-Talk oder halt, wie ich gerade sagte, Top-3-Episoden oder so, wo man auch vielleicht mal aus dem Thema Horror rauskommt und nicht über einen Film spricht. Und deswegen ist es jetzt halt seit einem Jahr 2 Episoden pro Woche. Und das ist halt auch der Grund, warum es jetzt halt so extrem gestiegen ist und ich jetzt halt bei 210 Episoden bin.
Krass. Ja, also wir waren insofern ja auch fleißig. Wir haben zwar weniger Episoden, aber man darf nicht vergessen, wir haben noch unnummerierte Episoden mit aufgenommen. Also insgesamt könnten wir auch schon über 80 Folgen haben. Zum Beispiel ganz am Anfang, wo der Podcast bei uns begonnen hat, haben wir Spezialepisoden keine Ziffer vorne weggegeben. Die hießen dann einfach Interview mit Jill Valentine oder so und waren dann eine Extra-Episode, so zu sehen. Und wir releasen halt bloß alle 2 Wochen und kommen damit schon kaum hinterher. Weil das ist halt immer so, wir haben zwar, also ehe wir mal einen Aufnahmetermin gefunden haben, das ist bei uns ein unglaublicher Stress. Das findet mittlerweile wirklich fast nur noch am Wochenende statt. Meistens sogar Sonntag am Heiligen Familientag. Und dazu kommt noch, dass die Bearbeitung einer Podcast-Folge, also das macht der Pat fast alleine. Das dauert unglaublich lang und der ist da unglaublich akribisch und der macht das super, super ordentlich. Aber ich verstehe das zum Beispiel, dass du zum Anfang halt auch raushauen wolltest. Gerade wenn man so ein Projekt beginnt, ist man super heiß drauf und dann verliert man dieses Quantitäts- und Qualitätsprinzip so ein bisschen aus den Augen. Und da hast du halt rausgehauen lieber, anstatt dann halt auf die Quali zu achten. Aber man sieht ja, du entwickelst dich im Laufe der Zeit. Und das ist halt immer wichtig bei so einem Projekt, dass da eine Entwicklung stattfindet. wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Podcast-Episode höre, in der ich persönlich dabei war, könnte ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Ja, du, das geht mir ja genauso. Ich höre ganz oft von vielen Leuten, dass so die Lieblingsepisode eine ist, die dann schon kurz nach Start des Podcasts veröffentlicht wurde. Mhm. Wie zum Beispiel von Tanz der Teufel oder Emily Rose. Das sind so ein paar Folgen, die, wo ich heute noch höre, superklasse Folge. Wenn ich die selber höre, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, mhm, weil ich da noch nicht einmal ein Mikrofon hatte. Also das habe ich mir ja erst später besorgt. Ich habe damals, so wie heute, den Computerton aufgenommen von meinem Partner in dem Fall oder mhm, Partnerin. Und ich selber habe dann, und das ist kein Joke, mit der Sprachmemo-App vom iPhone so gesessen und mich dann da aufgenommen und das dann synchronisiert miteinander. Und selbst, wow, habe ich natürlich mich furchtbar angehört, ne? Und irgendwann dachte ich mir, das geht so nicht weiter, ich brauche ein Mikrofon, mhm, weil ich halt auch nicht damit gerechnet habe, dass das so gut ankommt. Die Idee ist ja auch eigentlich so gewesen, ich wollte ja eigentlich einen Standardpartner haben, wie sich das gehört, wie es halt überall ist, ein Gesprächspartner, mit dem man dann immer spricht, aber meine Brüder, die waren halt einfach alle eingespannt, arbeitstechnisch ein Freund von mir, mit dem ich einmal aufgenommen habe, der ist wieder Vater geworden und ich dachte mir, mit wem nehme ich denn auf? Mhm. Und dann kam mir die Idee, ich frage halt einfach mal in Facebook-Horrorgruppen, wer Lust hat. Und dann haben sich dann aber dann 10 gemeldet und dann dachte ich, ja gut, ich muss mich für einen entscheiden oder eine. Und dann kam aber so die Idee, ach, ich kann doch eigentlich mit ihm und mit ihm und mit ihr aufnehmen. Und so kam dann die Idee, dass ich es halt immer mit wechselnden Gesprächspartnern mache oder Partnerinnen, also je nachdem. Und so ist die Idee entstanden. Die war vorher gar nicht so geplant. Ich wollte das mit einem festen Partner machen eigentlich.
Du hast quasi aus der Not eine Tugend gemacht.
Richtig, genau.
Ja, sagen, ja. Ich weiß gerade ganz genau, warum Pat gelacht hat. Ich weiß es ganz genau. Und zwar, weil es bei ihm genau das Gleiche war.
Ach ja.
Erzähl doch mal.
Ich hatte halt die Idee gehabt, einen Podcast zum Thema Resident Evil zu machen. Da stand noch gar nicht so fest, ob das so ein einmaliges Ding wird oder halt was Regelmäßiges. Und da habe ich dann auch einfach mal in den Resident Evil Facebook-Gruppen nachgefragt, wer denn Bock auf sowas hätte. Ja, und da haben sich dann halt tatsächlich ein paar Leute gemeldet, ne, mit denen das Projekt dann auch gestartet ist. Also, ja, man kann zwar sagen, Facebook ist mittlerweile oldschool, aber dafür war es auf jeden Fall noch gut.
Das stimmt. Und ich weiß noch, dass viele Gruppen meinen Post gelöscht haben. Also ich habe damals, weil in mehreren Gruppen habe ich dann geschrieben, Leute, habt ihr Lust auf einen Podcast? Und dann gab es dann von 5 Gruppen, haben das dann 3 gelöscht, also nie veröffentlicht. Ja. Und die es dann veröffentlicht haben, mit denen kam ich dann in Kontakt. Und daraus hat sich dann diese ganze Idee entwickelt. Und ja, also wie gesagt, ich mache es sehr gern.
Ich habe das Gefühl, dass so ganz viele Admins in diesen Facebook-Gruppen irgendwie einfach einen Gottkomplex haben oder so.
Ja, das ist so, das stimmt.
Keine Ahnung, ich bin in 15 Resident Evil-Gruppen, dann macht man irgendwie ein Video zum Thema Resident Evil, postet das da drin. Natürlich ist das irgendwo Eigenwerbung, aber das ist ja auch Content zu einem Thema, wofür die Leute sich da in diesen Gruppen treffen. Und dann haust du den Link vom Video rein und dann wird das halt gar nicht erst veröffentlicht, wird dann von den Admins abgelehnt.
Weil die nicht wollen, dass du Werbung machst.
Ja.
Das ging mir ganz genauso.
Ich finde das so bescheuert, ne?
Ja, ist wirklich bescheuert, ja, allerdings.
Ja, also der meldet sich nur, wenn er ein Video hat oder sowas halt, ne? Oder wenn er Fragen will, wie in einer Podcast-Folge. Aber ansonsten kommt von dem gar nichts. Ne? Das supporten wir hier nicht in unserer Facebook-Gruppe.
Ja, richtig. Genau.
Alex, warum hast du dich eigentlich für das Thema Horror entschieden? Warum Horrorfilme? Was ist da die Krux dahinter? Ich meine, wir haben auch so gedacht, ja, Resident Evil, ja, Survival Horror, wird geguckt, mögen die Leute, aber warum nicht Komödien?
Ja, Let's Talk About Comedy hört sich irgendwie doof an und Let's Talk About Heimatfilme auch.
Let's Talk About Romantik.
Ja, richtig, genau. Nee, also es war halt so, dass ich, also die Leute meinen halt immer, dass ich der absolute Horrorfanatiker bin und Horror lebe und atme und das ist halt tatsächlich nicht so. Ich gucke auch sehr gerne Action. Ich gucke auch gerne Thriller. Das sind so meine Lieblingsgenre. Horror ist aber trotzdem für mich auch schon immer sehr präsent gewesen, mein Leben lang. Und als dann so diese Idee kam, Podcasts zu machen, habe ich überlegt, welches Genre wäre dann interessant eigentlich. Und da kam ich völlig automatisch auf Horror. Weil, man denkt doch mal an diese Kultfilme wie Shining zum Beispiel, ja. Oder auch jetzt jüngst Hereditary. Das sind Filme, wo man so viel rein interpretieren kann und reindenken kann. Und über einen Actionfilm Da redest du nicht, da interpretierst du nichts rein. Also da sagst du, boah, das ist in die Luft gegangen, das war mega gedreht und dann ist das vorbei. Und bei einem Horrorfilm kannst du halt sehr viel super nachdenken. Ich habe das so verstanden und so. Und deswegen war Horror für mich eindeutig das Thema, wo man am besten und am meisten drüber sprechen kann.
Hast du Hereditary Horror bei dir schon besprochen?
Ja, schon vor, das war so, glaube ich, nach dem ersten halben Jahr mit Dennis und ist eine hochinteressante Folge. Also der hat mir da Dinge erzählt, gezeigt und wo ich dachte, alter Schwede, das habe ich überhaupt nicht so verstanden. Mhm. Also wenn man sich diese Folge angehört hat mit Dennis, dann will man den Film nochmal gucken. Mhm. Also würde ich sehr empfehlen, das ist eine sehr tolle Folge.
Ich habe nach, das ist gut, vielleicht bringt mir das den Film dann nochmal näher.
Ja, das kann gut sein.
Mhm. Ich mag nämlich nicht besonders.
Mein Bruder hat den Film gesehen und hat zu mir gesagt, er hat noch nie so eine Scheiße geguckt. Dann habe ich zu ihm gemeint, sag mal, hast du die Folge gehört dazu? Und dann sagte er, nee. Und sag ich, dann hör dir die nochmal an, weil da wirst du vieles hören, was dir verborgen geblieben ist und siehst es da mit anderen Dingen, anderen Augen. Und das hat er auch gemacht, hat er gehört und hat tatsächlich gesagt, Alex, du hast recht. Ich muss den nochmal gucken. Also da sind so viele Dinge. Also wenn ihr die Folge gehört habt, vielleicht seht ihr den Film da mit anderen Augen.
Also Leute, wenn ihr Hereditary mögt, dann schaltet doch mal, weißt du zufällig, welche Episode das ist? Oder heißt die dann einfach nur, heute
reden wir über Hereditary? Die heißt immer so wie der Filmtitel. Also ich habe keine Episodennummern. Also man müsste praktisch dann einfach nach dem Namen des Films suchen. Und dann kommt man drauf.
Aber gut, dass ich es gerade anspreche. Wo genau kann man dich eigentlich, wo kann man dein Content abonnieren oder konsumieren?
Ich glaube, es ist leichter zu sagen, wo der Podcast nicht ist.
Okay.
Und selbst da fällt mir nichts ein.
Netflix.
Also, ja, stimmt.
Noch
aber
nicht.
Mit dem bin ich bin in Verhandlungen.
Disney Plus wollte nicht.
Nein, den Podcast gibt es überall. Also mir war es wichtig, den überall zu hosten. Und er ist überall verfügbar, sei es auf Spotify selbstverständlich, das ist der größte Anbieter mittlerweile und dann Apple Podcasts, Deezer, Podimo, Pocket Casts ist irgend sowas, was auch gewünscht war, was ich selber gar nicht kannte, Amazon natürlich, also Let's Talk About Horror gibt's überall.
Okay, YouTube auch?
Ja. Es gibt ihn auch bei YouTube, das habe ich noch nicht beworben, großartig, weil ich da noch nicht so richtig Sinn gesehen habe drin, aber er ist mittlerweile auch bei YouTube.
Hm. Machst du dann auch so eine Videoaufnahme wie jetzt oder hast du da einfach so ein Hintergrundbild, wo dann
Die Stimmen zu hören sind? Genau, also es wird von YouTube selber portiert oder als ein Video. Ne? Also er nimmt dann sich die Folge, macht ein Video raus mit dem Titelbild und das ist dann, also du guckst praktisch 2 Stunden auf mein Titelbild dann, wenn du das als Video guckst bei YouTube. Hm. Ne? Also gerade deswegen finde ich es halt eigentlich nicht sonderlich sinnvoll. Aber es wird genutzt, ne? Also die Leute hören es auch bei YouTube erstaunlicherweise, wenn auch nicht viel, aber es gibt ihn da auch.
Was halt ein bisschen schade ist bei YouTube, deswegen war uns das auch so wichtig, einen Videopodcast zu machen, wo man uns dann auch mal sieht, wo man ein bisschen Bildmaterial hat. Das Ding ist, ich glaube, die meisten Leute gucken bei einem Podcast ja halt sowieso nicht hin. Und wenn, dann hören sie, also die meisten hören, glaube ich, auch Podcasts übers Handy, so wenn sie unterwegs sind oder was weiß ich. Du kannst
Handy?
Ja aber, wenn du... Du kannst aber halt, wenn du nicht gerade YouTube Premium hast, kannst du halt die App nicht minimieren. Das heißt, sobald du was anderes auf dem Handy machen willst und du die YouTube-App minimierst, ist der Podcast vorbei. Und das ist halt ein riesen Nachteil, finde ich. Also,
das stimmt. Und Werbung YouTube hast du Premium, ja auch ne? noch. Ja.
Deswegen Premium, Jure. Deswegen Premium.
Ich lieb's. Hab ich mittlerweile auch YouTube Premium. Ich konnte diese Werbung, ich kann die Werbung nicht mehr ertragen.
Darin. Das macht einen aggressiv.
Hm. Absolut, absolut. Und dann diese bescheuerte Werbung noch dazu. Ja,
also haben sie ja ihr Ziel erreicht.
Ja, richtig.
Vor allen Dingen sind die nicht mehr skippable. Du hast da Zeug, dass du dir reinfahren musst. Und das ist halt furchtbar.
Also Jungs, ihr wisst schon, dass wir uns gerade ins eigene Knie schießen. Ne? Wir haben einen YouTube-Kanal mit Videos, wo Werbung drauf ist und haten hier gerade voll über Werbung ab.
Ja, richtig. Ja, genau.
Aber wir bleiben auch real. Wir sind keine schleimigen Arschknutscher, die den großen YouTube-Dübel lutschen, nur um Karriere zu machen. Also so sind wir nicht, ne?
Ja, hin aber und wir wieder mal ein bisschen 17 Cent Werbeeinnahmen.
Also ich muss sagen, dieses Wort Arschknutscher, das muss ich mir merken.
Du schleimischer Arschknutscher. Am besten du sagst es noch wie so eine Hesse. Du bist schleimischer Arschknutscher.
Ja, richtig, genau.
Oh Mann, ey. Jo, gut. Wie ziehst du deine Folgen überhaupt auf? Also ich meine, du holst dir einen Gast, das hattest du bereits gesagt. Und dann, ihr nehmt euch einen Film. Jetzt, ich nehme jetzt zum Beispiel mal das Beispiel Shining. Ihr sprecht über die Story, über die Produktion, über den Regisseur. Wie läuft so eine Folge bei euch ab?
Das ist ganz witzig. Ursprünglich war geplant, dass nur über den Film gesprochen wird. Also, dass wir nur drüber quatschen, wie das halt eigentlich alle anderen Filmpodcasts machen da draußen. Es kam dann aber irgendwann, so nach den ersten 4 Wochen, würde ich so schätzen, hat es sich dahin entwickelt, dass wir den Film dann szenisch durchgegangen sind, also von Anfang bis Ende durch. Und das ist sogar dem Teilnehmer Tom geschuldet, in Anführungsstrichen, der mit mir über The Visit gesprochen hat. Und ich bin, und ich hasse diesen Film, das muss ich kurz mal sagen, und ich bin wirr in der Handlung hin und her gesprungen. Und dann sagte er, das kommt doch noch gar nicht, das kommt doch erst dann. Und habe ich gesagt, okay, gut, dann machen wir es jetzt.
Okay, gut, entspann dich, Bruder.
Ja, richtig, genau. Und naja, und so kam es dann, dass der Film komplett von Anfang bis Ende durchgesprochen wurde und nicht so komplett durcheinander, was vorher immer der Fall gewesen ist. Und das hat sich seitdem, ist das so geblieben, dass ich also den Film durchspreche. Und das mag vielleicht langweilig hören. Und ich habe auch schon Kommentare bekommen, wo es halt hieß, reines Nacherzählen, langweilig und so, habe ich schon gehört. Aber es zeigt sich schon, dass die meisten das wirklich toll finden, weil sie sich den Film extra angeguckt haben vor der Podcast-Aufnahme. Ich kündige ja an, dass der Film kommt. Und dann haben die Hörer und Hörerinnen den frisch im Kopf und hören dann die Folge dazu. Und natürlich gehen wir den Film von Anfang bis Ende durch, aber wir erzählen ihn ja nicht nur. Wir reden ja darüber. Ich frage sie ja oder ihnen nach der Meinung, warum hat er das gemacht? Warum hätte das nicht mehr Sinn gemacht? Und natürlich kommt ja auch dann sehr viel Komik auch rein. Also es ist ja schon so, dass es dann halt oft so ist, dass wir auch viel lachen und dass ich dann halt auch meine blöden Witze manchmal mache dann zwischendrin. Und das ist natürlich dann schon der Fall. Also es ist zwar eine Erzählung der Handlung, aber gerade bei so Filmen wie Hereditary oder Shining, wo man sehr viel reininterpretieren kann, denken wir auch sehr viel drüber nach. Und das macht das Ganze dann interessant.
Man könnte also sagen, quasi vom Konzept her, ist, wenn ihr einen Film besprecht bei Let's Talk About Horror, ist das wie so ein asynchroner Audioflick.
Das stimmt. Das kannst du genauso sagen, ja.
Ihr geht das so Beat by Beat durch und gebt dann auch Zusatzinformationen und erzählt Theorien und so, aber es passt halt nicht perfekt synchron auf den Film. Aber ihr geht halt chronologisch
richtig
durch.
Ja. So ist es. Und ich mache auch sehr viele Hintergrundinfos. Also ich erkundige mich vorher, was hat der Film, was Making-of angeht, ne? Und erzähle ja dann auch über gewisse Dinge, hier ist ein Fehler und hier ist dieser Fehler und das ist so gedreht worden, weil das nicht ging beispielsweise, ne? Also ich erkundige mich und erzähle dann auch zum Dreh des Films, ja, also Behind-the-Scenes-Information dann, ne? Was dann auch für viele interessant ist.
Ja, aber das ist ja auch ganz gut für die Hörer, weil du ja dann sozusagen eigentlich immer dieselbe Struktur in deinem Podcast hast. Und
genau.
Sie wissen halt, was kommt, sag ich mal, oder worauf sie sich einlassen.
Richtig, genau so ist es.
Also ich hatte mir von dir die Folge angehört zu Evil Dead Rise, den habe ich kurz vorher mit dem Chris noch zusammengeschaut. Und ich fand das ganz interessant, weil dadurch, dass ihr halt so da durchgegangen seid, war das halt irgendwie so, als würde man den Film noch mal in seinem Kopf abspulen.
Ja, richtig, genau. Ja. Evil Dead Rise habe ich mit Jenny besprochen und sogar zweimal. Also einmal die typische normale Filmbesprechung und dann haben wir auch einen Audiokommentar dazu gemacht. Das heißt, eine zweite Folge, wo man den Film nebenbei laufen lassen kann und uns beim Schauen praktisch zuhört. Das ist cool. Das sind zwei Folgen entstanden. War sehr lustig.
Ja. Okay. Ist auch ein cooler Film. Also der war sehr, sehr atmosphärisch. Klar, das Ende war wieder mal so typisch Evil Dead Quatsch, so völlig überzogene Body-Horror und so. Das ist halt typisch, wenn man sich einen Evil-Dead-Film anguckt, weiß man, worauf man sich erinnert. Aber der war, also ich habe den 2013er noch nicht gesehen, das muss ich dazu sagen, das Remake, aber der war sehr, sehr stimmig so insgesamt. Der hatte so einen richtigen, unangenehmen, das haben wenige Filme. Das haben wirklich wenige Filme, die mir so einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Ne? Make-up und das Design technisch war der Film eine 10 von 10.
Ja. Also Evil Dead Rise meinst du jetzt, ja?
Ja, ja.
Ja, sehr gut, das stimmt.
Ich muss jetzt mal ganz doof fragen. Evil Dead ist ja Tanz der Teufel, sag ich mal. Ne?
Ganz genau.
Genau.
Ich weiß nur, dass Tanz der Teufel war einer meiner ersten Horrorfilme, die ich jemals gesehen habe. Da war ich echt ein kleiner Pups noch. VHS in schwarz-weiß. Habe ich fertig gemacht, habe ich total fertig gemacht.
Das ist so witzig, dass du das gerade sagst, Fiorel, weil wir haben hier den Alex, den absoluten Horror-Nerd, und wir haben hier auch den Fiorel, obwohl er Resident Evil-Fan ist, kann also mit Horrorfilmen im Grunde gar nichts anfangen, hat er mal gesagt.
Nicht mehr. Ich hab ganz, ganz viel Horrorfilme geguckt, und irgendwann, weiß nicht, ist bei mir irgendwas passiert, dass ich kann mich nicht mehr alleine hinsetzen, mir das angucken, da ist die Buchs voll.
Also als ich Tanz der Teufel zum ersten Mal gesehen habe, also das Original damals, war ich sehr gelangweilt. Da war ich auch schon weit über 20. Ja. Mein älterer Bruder hat den damals geguckt, als er viel jünger war. Und der hat geschlottert. Also der kam nach Hause. Mhm. Ich weiß noch genau, wie der gesagt hat: Alex, ich habe einen Film geguckt, guck dir den niemals an. Mhm. Guck dir den niemals an. Also der starb 1000 Tode. Der hat wahrscheinlich tagelang nicht geschlafen danach. Aber als ich ja dann so 25 war, zu dem Zeitpunkt, war der für mich natürlich nichts mehr. Ne? Der hat dann nicht mehr gewirkt.
Ja, klar. Das ist auch immer so, da kommt jemand und sagt zu dir, den Film musst du geguckt haben, der ist verboten, der ist auf dem Index, der ist beschlagnahmt. Ja. Oder du hörst dann so Sachen, du wirst übelst angepriesen, wirst so ein bisschen heiß gemacht, und dann sitzt du davor, dann ist der Film vielleicht sogar noch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne? Der Zahn der Zeit hat seine Spuren am Film hinterlassen, auf jeden Fall. Und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, ja, also das war jetzt nicht so, das lockt mich jetzt nicht in deinem Ofen vor. Zum Beispiel Tanz der Teufel ist heute ist ein lustiger Film, wenn du das heute so betrachtest.
Es bestimmt, gibt,
Horrorfilme, die musst du halt mehrmals gucken, um sie besser verarbeiten zu können. Und dann gibt's halt wirklich welche, da fragst du dich, wie krank ist der Regisseur, der sich das hat einfallen lassen überhaupt? Also es gibt da auch gerade so aus Frankreich ein paar Filme, so die finde ich. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Inside zum Beispiel.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Der ist übel. Also den finde ich auch immer noch übel, und ich finde gerade auch die Szenen, wo es nicht unbedingt blutig wird, sondern wo zum Beispiel diese Frau einfach nur durch den Spion der Tür zu sehen ist, oder nur ihre Silhouette zu sehen ist, wie sie sich eine Zigarette anzündet. Das, also ich kann es gar nicht sagen, ich glaube, das fiert mir den Crap aus dem Ass. Also da raste ich aus. Ich finde das so unheimlich, weil du musst dir diese beklemmende Situation mal vorstellen. Da ist jemand draußen, der ganz offensichtlich in dein Haus will, und du weißt, der kommt nicht auf ein Tässchen Kaffee vorbei. Also das ist so. Dieser Film ist so unglaublich dystopisch, ey. Boah.
Es ist total lustig, dass du das jetzt gerade erwähnst.
Inside.
Ja. Inside,
Pat, du hast doch die Horrorfolgen, die Horror-Podcast-Folgen gehört, die ich mit Sebastian und mit Andy aufgenommen habe, oder?
Ja, aber da habe ich den auf jeden Fall erwähnt. Ich habe nur die mit Sebastian komplett gehört, und bei Andy habe ich beim Schneiden halt so durchgeskippt, aber die habe ich, glaube ich, noch nicht komplett gehört.
Ich habe mir in beiden Episoden erwähnt. Egal.
Es ist total witzig, dass du das erwähnst, weil ich habe nämlich jetzt erst diesen Dienstag eine Folge gemacht über französischen Horror und kam halt raus mit Toni gemeinsam, und da haben wir über diese ganzen kranken Horrorfilme aus Frankreich gesprochen.
Martyrs.
Da ist natürlich, ja genau, und da ist Inside natürlich auch erwähnt worden. Mhm. High Tension logischerweise.
High Tension. Frontiers, das war mein erster richtiger Horrorfilm.
Das ist
böse.
Es ist so witzig, ich hatte mir hier als Frage mal an euch alle aufgeschrieben, nennt mir mal bitte euren ersten Horrorfilm, den ihr gesehen habt. Und ohne dass ich euch das gefragt habe, habt ihr es beide schon erwähnt.
Ja.
Also, nee, erzähl weiter, Entschuldigung.
Wobei, ich glaube, der richtig erste Horrorfilm, den ich gesehen habe, war irgendein Halloween-Teil. Der, wo die Frau mit dem Baby auf dem Arm am Anfang irgendwie im Krankenhaus irgendwie
Teil
wegläuft.
6. Teil 6.
Kann sein.
Die Rache des Michael Myers.
Den habe ich als kleiner Knirps mal gesehen.
Der Fluch des Michael Myers, Entschuldigung.
Und da habe ich mir auch gut eingeschissen. Dann wirklich so von Anfang bis Ende und auch bewusst im Teenie-Alter war dann High Tension. Mhm. Und den fand ich, also ich glaube, aus heutiger Sicht knallt der auch nicht mehr so. Vor allen Dingen, weil der Twist aus heutiger Sicht nichts super mega Besonderes mehr ist. Aber ey, damals, wo ich den das erste Mal gesehen habe, das war schon so, oh mein Gott. Was habe ich da?
Ja, der ist unfassbar atmosphärisch. Der hat eine so drückende, perfekt inszenierte erste Stunde. Mhm. Er driftet für mich dann leider ein bisschen in Kacke ab, muss ich echt sagen. Er ist dann nicht mehr so gut wie vorher, aber die erste Stunde ist unfassbar. Unfassbar gut.
Ich habe den Film genau einmal gesehen, ne? Aber die Szene, wo der Mutter die Kehle durchgeschnitten wird, wo sie das aus dem Schrank beobachtet und wo der Vater mit dem Kopf durch die Treppenstäbe gehauen wird und dann schiebt er diesen Schrank davor, dass der Kopf halt so abgerissen wird. Ja. Aber die haben sich wirklich in mein Gehirn eingebrannt. Ne? Ich
fand es so ist richtig krank.
Aber das war wie ein Autounfall. Ich konnte aber auch nicht weggucken.
Ich werde mir den bestimmt auch aufschreiben.
Musst du gucken, unbedingt.
Und wie gesagt, damals fand ich den Twist von dem Film auch richtig, richtig gut. Also ich habe ich habe das nicht kommen sehen.
Ich habe gerade im Kopf, bin ich gerade durchgegangen, so schreckliche Szenen aus Horrorfilmen. Und ich erzähle dir solche Sachen, mir ist die Oma von Drag Me to Hell eingefallen. Die fand ich so abartig eklig, wie sie da die Frau da versucht, wo die Zähne raus sind. Boah, nee. Und ihr erzählt hier sowas nicht.
Ja, genau.
Bei High Tension bei High Tension und mir war das Problem, dass ich den zweimal geguckt habe und zweimal auch besoffen war, wo ich den geguckt habe. Ich weiß nur noch, dass es einen unfassbar krassen Twist am Ende gab. Ich habe sonst nicht mehr viel im Kopf. Ich muss ganz blöde Fragen und ich muss das jetzt auch explizit fragen. Gibt's da eine Szene am Anfang, wo jemand einen Kopf aus einem LKW wirft?
Ja.
Und der hat diesen Kopf vorher für Fellatio benutzt?
Ja, richtig, genau.
Ah,
ja.
Sehr schön. Gut, dann erinnere ich mich doch ein
bisschen. Das ist genau der Film und das ist total krank. Das ist total krank.
Welche Szene auch übelst geil war, wo man eigentlich den Twist hätte schon kommen sehen, ist, wo sie dann im Auto sitzt und wegfährt und dann, glaube ich, versucht, auf ihn zu schießen aus dem offenen Fenster. Und dann drückt die halt, aber es klickt nur, es wird kein Schuss abgegeben. Und dann hält der Typ die Hand aus dem Fenster. Dieser Truckfahrer macht die Hand auf und da fallen die Hülsen da raus.
Richtig, richtig.
Ich muss den nochmal gucken. Der ist
ich
geil.
Auch.
Der ist
jetzt habe ich Bock drauf. Ich schreibe mir nochmal auf die Fahne. Ist der aktuell irgendwo streambar? Wenn das jemand weiß, dann der Alex.
Nein, ist er nicht. Ist er nicht.
Schade.
Also du kannst ihn mit Sicherheit schon streamen, aber dann schon gekürzt. Obwohl er ja mittlerweile frei ist. Ne? Er ist ja jetzt frei ab 18. Er ist jetzt nicht mehr gekürzt. Aber ob er jetzt schon im Stream ist, auch. Obwohl, jetzt wo du es gerade sagst, doch, ich glaube, er ist uncut streambar jetzt. Ich habe das, glaube ich, gestern gesehen, dass High Tension mit einem großen Uncut drauf stand. Ich glaube, du kannst ihn streamen. Also ich habe jetzt nichts.
Bei Amazon oder?
Ich werde das schnell herausfinden.
Okay, danke. Ich würde in der Zeit mal einfach mit ein paar Fragen weitermachen. Also, Alex, dein erster Horrorfilm, den du gesehen hast. Erzähl mal. Falls du dich dran erinnern kannst überhaupt.
Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, also ich glaube so, der erste war so schätzungsweise Shining. War ganz witzig, weil mein älterer Bruder hat den mir geliehen für mich und meinen jüngeren Bruder, weil er die Ruhe haben wollte. Meine Eltern waren nicht da. Und dann habe ich gesagt, dann leih mir Shining. Und dann hat er gesagt, gut. Und haben wir uns den reingelegt. Und mein Bruder ist 4 Jahre jünger als ich. Also ich war vielleicht 13, 14 und mein Bruder 10. Ja, und dann lief der dann. Und ich weiß noch, dass mein Bruder und ich gar nicht aufpassten. Wir haben den nur so nebenbei laufen gehabt und wussten gar nicht, warum ist das Hotel leer. Und wir hatten also gar nicht auf die Handlung geachtet. Mhm. Und fanden den auch langweilig und so. Und bis dann diese Szene kam mit der Oma in der Wanne.
Ja, das
also
ist
wo, ne, im Badezimmer. Da war mein Bruder und ich aber wirklich dann
hoppala.
Da.
Also, da war, hoppala, eine nackte Oma. You got my attention now.
Aber da waren wir schon wirklich entsetzt und geängstigt. Und dann weiß ich noch, dass ich mir mal vorgenommen habe, den ersten Nightmare on Elm Street zu schauen, nachts alleine. Und habe gedacht, boah, jetzt mache ich mal wirklich einen auf dicke Hose, jetzt gucke ich mir Nightmare an. Und ich erinnere mich noch daran, ich hatte eine Katze damals und die habe ich dann so umklammert, weil ich nicht alleine sein wollte. Und die hat aber gesagt gehabt, hier, fuck you, was ist mit dir? Und die ist dann abgehauen.
Deine Katze hat fuck you zu dir gesagt?
Das war ja, die konnte das. Die konnte das, ja, durch Körpersprache.
Ey, lass mich los, fuck you. Ich meinte, miau.
Ja, oh Gott. Also das war's. Also so Shining, Nightmare und der Exorzist habe ich mir irgendwann mal reingegeben.
Oh ja.
Da war ich aber auch schon Ding. Ticken, älter.
Also aber das
waren so die drei ersten.
Glaube ich, die, was Horrorfilme angeht, waren das immer so meine Liebsten. Alles, was so ein bisschen ins Okkulte ging mit Exorzismus, Dämonen und all so ein Krams. Diese Slasher-Sachen, ich glaube Scream 1 habe ich mal gesehen, das war so okay für mich, den Rest habe ich dann gar nicht mehr geguckt. Aber wie gesagt, alles, was so mit Okkultismus und sowas zu tun hat, das fand ich immer sehr, sehr interessant.
Hello,
damals.
Ich finde auch ehrlich gesagt, alles, was so rein Slasher-mäßig ist, wie zum Beispiel Scream, das ist für mich auch kein richtiger Horror. Das ist so eine Unterkategorie von Horror, aber es ist das kein richtiger Horror. Horror ist für mich das, was so mit deiner Psyche spielt, aber nicht so rein, da ist halt ein maskierter Typ und der macht dir zack, zack, zack und dann tot.
Wie tötet genau er die nächste Person so, ne?
Das hat mit Horror nichts zu tun. Das geht halt nur darum, einen nach dem anderen abzumurksen und fällt dann in die Kategorie Horror. Es ist Teenie-Horror, meiner Meinung nach. Aber richtiger Horror, wie du gerade sagtest, ist halt sowas wie Shining oder The Ring zum Beispiel auch, Grudge, was hier mit deinem Kopf spielt. Ne?
Das
Grudge hat mich so fertig gemacht. Und deswegen, steile These, meine Meinung ist, für mich einer der geilsten Horrorfilme, also ich bin da auch nicht so ultra mega bewandert, ne, aber zumindest einer der geilsten Horrorfilme, die ich gesehen habe, ist Hereditary. Ja. Weil das schafft dich, das hat so eine Sogwirkung, das zieht dich so runter und es wird immer unangenehmer und immer ekliger und irgendwann am Ende weißt du gar nicht mehr, Alter, was geht denn jetzt hier gerade ab?
Das stimmt, ja.
Der klingt nach einem schönen Abend.
Was?
Klingt nach einem schönen Abend.
Ja, ja, genau.
Also wenn du auf sowas stehst, auch gerade mit so okkultem Scheiß und so, guck dir den mal an, Fjorell. Der ist, also okay. Ich finde den mega gut.
Den muss man aber mehrfach gucken, um ihn wirklich zu verstehen. Also man muss ihn wirklich mehrfach schauen.
Gut, ich...
Okay, ich schreibe ihn mir tatsächlich auf. Also jetzt
zweiter Film, den ich nochmal gucken muss.
Und ich habe mich sehr, sehr, sehr lange getraut, also nicht getraut, den zu gucken. Ich habe den immer mal wieder gesehen in der Vorschau, habe aber schon so ein paar Sachen darüber gehört, auch was am Ende so passiert. Und habe ich gedacht, oh, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Und dann irgendwann saß ich einen Sonntag mit meiner Freundin auf der Couch und habe ich gesagt, komm, den gucken wir jetzt. So, und dann im Anschluss haben wir uns dann auch direkt Midsommar reingeknallt, der eine ähnliche Stimmung hat. Ja.
Midsommar ist furchtbar, den mag ich gar nicht.
Ey, ich fand den gut. Der war aber weit nicht so gut wie Hereditary, aber der hatte auch so unfassbar unangenehme Szenen.
Das stimmt. Also furchtbar ist auch das falsche Wort, ne? Also das ist ein guter Film, aber er tut mich jetzt nicht so vom Hocker reißen wie Hereditary. Mhm. Ich mag die erste halbe Stunde von Midsommar gern, aber dann wird er mir zu bunt.
Ja.
Also da fehlt mir der Horror. Da fehlt mir einfach der dunkle Horror fehlt mir.
Das ist irgendwie wie so ein brutaler LSD-Trip, wo du am Ende nicht mehr weißt, was ist jetzt echt und was ist Fiktion, so, was ist nur eingebildet. Und ja, wie du halt gesagt hast, es spielt alles am helllichten Tag, ne? Dieses Sommerfest ist ja irgendwie, dass so und so lange die Sonne nicht untergeht oder irgendwas war doch da, oder?
Midsommar ist ja ist so eine Art Fest in Schweden jedes Jahr, dass das mit der Jahreszeit zu tun hat, also mit der Sonne weiß ich jetzt nicht, gehe ich nicht von aus, aber es ist ein echt existierendes Fest, was ja Ikea zum Beispiel auch immer feiert, da haben ja die Angestellten ja dann ihre Kränze auch auf und so.
Midsommar also bei Ikea.
Ja, das Problem ist, das finde ich eigentlich ja auch so ein bisschen verwerflich, weil die ja einen echt existierenden Feiertag oder eine Zeit genommen haben. Und Ari Aster zieht das so durch den Dreck. Und das finde ich halt eigentlich nicht in Ordnung, weil das Midsommerfest natürlich so nicht gefeiert wird. Ich bringe mal dieses Beispiel. Stell dir vor, die Amis machen einen Film, heißt Oktoberfest. Und die Amis kommen hierher und bevor das Oktoberfest startet, werden aber erstmal ein paar Leute geköpft und sowas, ja. Dann finde ich nicht in Ordnung, weil das stellt es ja so dar, als wären wir totale Barbaren. Und das ist in dem Fall mit Schweden der Fall. Mhm. Und eigentlich müsste Schweden voll auf die Barrikaden gehen, was diesen Film angeht.
Ja. Mhm. Ja.
Also habe ich das richtig verstanden, dass der Film so ein bisschen oder überwiegend am Tag stattfindet und dass dadurch so der Horror verloren geht.
Aber ich glaube, es wird auch nicht nachts. Du hast, glaube ich, recht. Ich glaube, die Sonne geht nicht unter während des Films.
War Midsommar nicht so eine Woche in Schweden, wo es am längsten hell ist insgesamt? Das ist sowas wie wo war denn das, wo es einen Monat nicht dunkel wird? Also es gab ja diesen Horrorfilm 30 Days of Night, wo spielt denn das gleich nochmal?
Norwegen würde ich sagen, ganz oben, ne?
Da spielt und jetzt auch die aktuelle Staffel True Detective, war das Norwegen?
Nee, aber da ist es irgendwie 15 Tage lang dunkel.
Na, 30 Tage, würde ich auch sagen.
Oder 30 Tage, das
bei
ist...
Bei den Polarlichtern, das hat doch irgendwie was damit zu tun.
Es gab Island halt diesen, könnte das auch sein.
Ja, oder was, Island? Ja, ist ja auch gerade Rille, aber Midsommar ist, glaube ich, auch so eine Sache, da ist es halt am längsten hell und ich weiß nicht, ob das ein Tag ist oder eine Woche, da haben wir, glaube ich, 20 Stunden Helligkeit oder sowas. Ja. Es wird nur kurz dunkel und bleibt nicht lang dunkel. Irgendwie so war das. Ich bitte lyncht mich nicht in den Kommentaren, wenn ich gerade mit dem Bullshit erzählt habe, okay?
Also, aber du hast auf jeden Fall nicht Unrecht, weil ich war ja mal in Norwegen, in Bergen war das und das ist ja noch nicht ganz so hoch. Und da ist es so, dass...
Berge sind schon hoch.
Bitte?
Berge sind schon hoch.
Ja, genau. Also jedenfalls ist es so, dass immer noch die Sonne am Horizont zu sehen war. Und es war schon nach Mitternacht. Und das ist total verrückt. Also da ging es tatsächlich, wurde es nicht dunkel. Und als es dann endlich dunkel war, da konntest du wahrscheinlich eine Stunde, anderthalb Stunden, da kam die schon wieder. Da war es schon wieder hell. Mhm. Also und ich rede jetzt nur von Bergen. Also wenn du jetzt noch weiter hoch gehst in den Norden, dann ist es also wirklich wahrscheinlich dann gar nicht dunkel. Oder halt auch mal umgekehrt, je nachdem, wo man ist. Ne?
Ohne Scheiß, das muss furchtbar sein. Ne? Wie der Chris gerade gesagt hat, auch in der neuen Staffel von True Detective, ich meine, die sind da irgendwie in der Arktis, an einem ganz, ganz nördlichen Punkt. Die Arktis liegt im Norden, oder? Oh mein Gott, ja. Also auf jeden Fall, die sind irgendwo im Eis, wo es die ganze Zeit dunkel ist.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, auch da, wo 30 Days of Night, Night auch spielt. Ich, weißt du was, ich google das jetzt einfach nebenbei. Ist doch okay.
Ich habe einen Scheiß. Das ist jetzt, wir blamieren uns wahrscheinlich hier gerade voll, aber
wir sind nicht der Erdkunde-Podcast.
Mit der Jenny drüber gequatscht. Das ist irgendwie, das eine ist im Norden, das andere ist im Süden. Und bei dem auf der einen Hälfte leben die Pinguine und auf der anderen Hälfte leben die Eisbären. Aber ich weiß nicht, so was wo liegt.
Ja, ich auch nicht. Ich kann mir das auch nicht merken. Ich vergesse auch immer wieder.
Auf jeden Fall, da ist es dann halt irgendwie x Tage lang dunkel. Und das ist in der Serie halt auch so aufgegriffen. Es ist am Anfang einmal kurz hell, dann beginnt diese Dunkelphase und das spielt nur im Dunkeln. Du hast halt irgendwie nie einen Orientierungspunkt. Okay, treffen die sich jetzt nachts irgendwo oder ist es gerade 12 Uhr mittags, weil es halt die ganze Zeit stockfinster. Aber es trägt halt gerade für so eine Serie wie True Detective halt zu einer super geilen Atmosphäre bei, ne?
Die welche Staffel ist es das?
Die vierte mit Jodie Foster.
Oh Gott, habe ich auch gar nicht von gehört. Gibt's die schon?
Ja, die läuft schon. Die gibt's auf Wow. Die heißt True Detective Night County und die ist, Country und die ist meiner Meinung nach der ersten Staffel mit Abstand die beste.
Ja, mega. Das habe ich noch nicht gehört. Da muss ich reinschauen.
Auf jeden
mit
Fall.
Mit Jodie Foster beziehungsweise mit der Sprecherin von Jodie Foster habe ich ein Interview geführt mal.
Echt?
Ja.
Wie hießen die gleich nochmal die Frau? Ich habe mir neulich erst Interview mit. Genau, die hatte so einen männlichen Vornamen, Hansi. Die ist aber mega cool drauf, die Frau. Die ist, also, ja. Muss ich auch sagen.
Ja, ich habe ein sehr interessantes Interview mit der geführt. Also ist
auf deinem
Folge
Kanal?
Auch, ja.
Also,
ja.
Wow, cool.
Habt ihr dann auch hier über Schweigen der Lämmer geschnackt oder was?
Geil. Natürlich. Nice. Natürlich, also über diese Synchronarbeit, ne? Und witzig war das, dass ich vor dieser Aufnahme mit ihr erst noch telefoniert habe, um einen Termin zu finden und habe die ganze Zeit gedacht, ich rede mit Jodie Foster gerade.
Das ist schon geil.
Ich hab Jodie Foster vor Augen. Weißt du, die ganze Zeit.
Ist sie auch so total gegangen? Foster am Apparat?
Nein, nein. Aber ich wollte sie fragen, ob sie mir ein Intro spricht. So à la Clarice Starling, weißt du?
Ja.
Aber das habe ich mir nicht getraut. Ich wollte nicht, dass sie sagt, nö. Und das Gespräch wäre dann blöd abgelaufen. Deswegen habe ich dann nicht gefragt.
Erst das Gespräch machen, danach fragen.
Ich kann ja jetzt mal ganz kurz flexen. Wir haben Sascha Rotermund dazu gebracht, zu sagen, das ist der Weg. Sascha Rotermund hat zum Beispiel auch den Mandalorianer in Star Wars The Mandalorian gesprochen. Unter anderem hat er auch für Resident Evil ein paar Arbeiten gemacht und für The Last of Us, für die Serie, die vor kurzem erschienen ist. Es war halt ein Riesending, wo wir plötzlich den Sascha Rotermund hier haben und der hat zwischendurch einmal wirklich völlig aus Versehen gesagt, ja, so ist der Weg. Das war halt sehr, sehr witzig.
Es ist verrückt, ne? Wenn man mit Synchronsprechern redet, das ist schon irgendwie lustig.
Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe einmal bei meiner Oma auf der Couch gesessen, ja, so beim Kaffee und so, und auf einmal wusste, dass die Ray Dracoon Jungs gerade auf der Comic-Con unterwegs sind und auf einmal kriege ich so eine Voicemail von Pat, wo dann halt einfach mal Sascha Rotermund zu mir sagt, dass er sich sehr auf die Podcast-Aufnahme mit mir freut. Ich bin ausgerastet. Ich konnte es nicht glauben. Das cool, ist so irre, ey. Zum Beispiel, eine Sache wollte ich, ihr habt ja vorhin darüber gesprochen, was Horror bedeutet oder was Horror für einen ist. Für mich ist es nicht nur dieser psychologische Horror ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, der kann wirklich was mit deinem Gehirn machen, der kann dich paranoid werden lassen und all sowas, aber das ist auch das Ding, warum ich zum Beispiel auf das Videospiel The Last, Outlast so abfahre.
Ja.
Stellt euch vor, das ist halt eine Sache, das kann wirklich passieren, ja. Da ist ein Mörder. Klar, es ist ein großer, unkaputtbarer, maskierter, messerschwingender Berserker, ja. Aber stellt euch mal jetzt so einen ganz normalen Mörder vor, ne. Der will euch ans Leder, der will euch das Leben nehmen. Das ist, in meinen Augen ist das Horror. Es kommt drauf an, wie es inszeniert ist. Zum Beispiel der Typ in Scream, dieser Ghostface, der ist unglaublich gerissen, der macht dich vorher kirre mit seinen Telefonanrufen und so. Die Opening-Sequenz von Scream 1, die hat heute noch eine übelst brachiale, mega krasse Atmosphäre, finde ich. Also, ich finde, das zählt für mich auf jeden Fall, obwohl es ein Slasher ist, das zählt für mich bei Horror mit rein, auf jeden Fall. Deswegen, diese Slasher-Filme, die sind mir sehr wichtig, die liegen mir alle am Herzen. Ob es nur Texas ist oder Friday oder Halloween, ich liebe die alle. Ne, deswegen, ich habe ein Herz für die und auch da Halloween 4 zum Beispiel einer meiner ersten Horrorfilme war, habe ich mich in diese Franchise unglaublich verliebt. Ne? Michael Myers ist eine Ikone. Auf jeden Fall. Also das wollte ich bloß nochmal sagen, dass das Horror für mich zum Beispiel, dass da Slasher auf jeden Fall mit reinzählt.
Also ich finde auch, ich finde auch, dass Slasher zwar zum Horrorgenre dazu gehören, aber wie du gerade schon gesagt hast, kommt auch ein bisschen so auf die Machart an. Ich finde aber, das ist immer so wie, Slasher ist so wie die kleine Schwester von gutem Horror. So, das gehört auch irgendwie da rein, es ist auch blutig, du hast vielleicht auch mal zwischendurch diese Jumpscare-Momente, wo dir das Herz dann kurz stehen bleibt, aber ich finde, das ist nicht so tiefgehender Horror, der dir wirklich so auf Dauer Beklemmungen mhm. dir verursacht oder dich irgendwie zum lange Nachdenken anregt oder so.
Das ist stimmt, halt ja.
Wie so eine kurze Schocker-Achterbahn, aber dann ist auch wieder gut.
Das ist kurzweilige Unterhaltung.
Ja. Also ja. Die, wo du das gerade sagst, wegen der Aufmachung, was ich damals noch sehr interessant fand, ich komme gerade nicht auf den Namen, das hatte einen ganz speziellen Namen, Blair Witch, Rack und Paranormal Activity und sowas.
Die haben mich auch Footage.
Found Footage, genau. Ja. Die haben mich auch ein bisschen fertig gemacht. Aber die haben das, finde ich, mit der Zeit sehr schnell abgenutzt. So.
Blair Witch ist für mich bis heute einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Der erste.
Ach ja, okay.
Der ist ab 12 Jahren und ich finde, der hat verdient, auf 16 zu sein, weil der, also mich hat der damals fertig gemacht. Dieser Film, der hat mich ganz persönlich richtig, richtig fertig gemacht. Gut, ich war 13 oder 14, als ich ihn gesehen habe. Aber der, wie gesagt, der ist ab 12 freigegeben. Genau wie die Frau in Schwarz. Der ist ab 12 freigegeben.
Ey,
der
Film hat so bescheuert, oder?
Der Film hat so viele Jumpscares und da sterben auch, da stirbt doch sogar ein Kind an einer Stelle. Wie kann der Film ab 12 sein?
Ja, ich glaube, die FSK macht das ja abhängig von der Brutalität, vom Blutgehalt. Und wenn jetzt ein Kind so tot umfällt, ist das in dem Fall jetzt nicht brutal. Ja, und deswegen machen sie das dann ab 12. Und auch Jumpscare ist ja nicht gleich brutal. Also die FSK macht das ja nicht abhängig von, was passiert in deinem Kopf, sondern vom Gewaltgehalt.
Da hab ich also so habe ich es zumindest verstanden. Weil ich jetzt vor kurzem erst den Uncharted-Film gesehen habe. Und da wird an einer Stelle, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu doll, ansonsten kurz weghören, wird einem Typen die Kehle aufgeschnitten und da sind nur so zwei kleine Tropfen Blut an der Seite. Also der wird kaum, da fließt kein Blut raus oder sowas halt, ne? Das wird auch einmal kurz gezeigt, wie er da liegt und diese zwei Tröpfchen Blut da sind und das war's halt.
Ja, das ist damit der Film halt für ein möglichst großes Publikum.
Genau, ne? Damit er halt nicht so eine hohe Einstufung bekommt.
Ja.
Richtig.
Okay, ich finde das aber irgendwie ein bisschen schwachsinnig, so einen Film zu raten, nur an halt des Brutalitätsgehalts, weil Filme können ja auch auf psychologischer Ebene so viel Scheiße mit dir machen. Zum Beispiel der Film Der Exorzismus von Emily Rose. Ich habe den irgendwann mal, da war ich relativ klein, habe ich den im Fernsehen geguckt. Der hat mich fertig gemacht. Ne?
Ja, mich auch. Der macht mich heute noch fertig.
Ich krieg die Story nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie, da ist doch dann so ein Priester am Ende im Gerichtssaal und da erklärt der, warum die Geisterstunde nicht um 12 Uhr nachts ist, also Mitternacht ist, sondern ab 3 Uhr, weil das irgendwie das genaue Gegenteil ist von wo die Welt am lebendigsten ist. Ich schwöre es dir, ich konnte jahrelang nicht pennen gehen, wenn es zwischen 3 und 4 Uhr war. Ich musste bis 4 Uhr warten, um dann wieder ins Bett zu gehen.
Ja, und das ist total der Hammer, dass du das sagst, weil ich hatte nämlich heute Nacht, bin ich um Punkt 3 Uhr aufgewacht.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe eine Story von dir gesehen. Ne,
genau, ich habe die Story gepostet. Und vor ein paar Monaten ist meine Armbanduhr um Punkt 3 Uhr nachts stehen geblieben.
Boah, Alter. Ausgerechnet bei dir, das gibt's doch gar nicht.
Ja, ich habe die Story gemacht heute Nacht, richtig.
Stell dir mal vor, du wachst nachts auf, so guckst auf deinen Wecker, es ist 3 Uhr, dann drehst du so deinen Kopf und dann hockt so eine Gestalt so über dir, guckt dich so an und sagt,
let's talk about horror.
Also da muss ich sagen,
sind sie bei mir richtig,
wo du das gerade sagst, ne, da können Kinder tatsächlich sehr gruselig sein. Also ich meine jetzt nicht im Film, sondern im Real Life, wenn die nachts plötzlich mit dem Kuscheltier vor deinem Bett stehen und starren dich einfach nur an, das kann auch sehr gruselig sein.
Ja, stimmt also, allerdings, ja.
Die Tochter von meinem besten Freund, die hat eine ganze Zeit lang unter Schlafstörung gelitten, also die war Schlafwanderin, die stand manchmal einfach mitten in der Nacht vor seinem Bett und hat ihn angestarrt, ohne ein einziges Wort zu sagen.
Oh, krass,
und der ist irgendwie wach geworden, nicht mal, weil die ein Geräusch gemacht hat oder so, der ist wach geworden und die stand da und er hat nur ihre Silhouette im Mondlicht gesehen oder so. Der hat gesagt, er hat sich manchmal vor seiner eigenen Tochter so dermaßen erschrocken, dass er manchmal Schwierigkeiten hatte, damit richtig umzugehen. Ne?
Das gab es bei mir auch früher oft.
Darfst den Schlafwandeln ja nicht wecken, du musst da behutsam mit den Leuten vorgehen, die können da dann in so eine Art Schock verfallen. Deswegen, er hat sie dann einfach nur an den Schultern genommen und hat sie vorangetrieben, wieder in ihr Zimmer zurück, in ihr Bett und so.
Genau.
Und dann so eine Salzspur vor die Tür gemacht, dass ich nicht mehr aus dem Zimmer komme.
Aber stell dir mal vor, der hätte gerade seiner Freundin den Schacht gebürstet und die steht plötzlich einfach da und meldet sich nicht an. Das wäre unfassbar schlimm.
Ja, das stimmt.
Aber sie jetzt ja nicht... Sie hat es ja nicht mitgekriegt, weil sie ja schlafgewandelt ist.
Jetzt verstehe ich das eher, was du gesagt hast gerade.
Und deswegen hast du gerade so gemacht.
Ja. Leute, ein bisschen.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe mal nach dem Midsommerfest nachgeschaut, ja. Das sind wirklich in Skandinavien und so wie im Baltikum, das sind wirklich so Tage, die nennt man auch weiße Nächte, wo es wirklich kaum hell wird, kaum dunkel wird. Und mein Kumpel Ludwig, der erst vor kurzem sogar in Schweden war, der meinte, der ist genau zu dieser Zeit auch da gewesen und hatte das überhaupt nicht bedacht, weil der hatte einfach nur einen Schlafsack dabei und hat mit seiner Freundin so eine Kanutour gemacht. Und der konnte in der Nacht nicht richtig pennen, weil es nicht dunkel wurde.
Ja.
Es gibt noch so einen Film, das ist kein Horrorfilm, sondern eher so ein Thriller mit Al Pacino, Insomnia heißt der.
Insomnia, genau. Mhm.
Wo der dann ja auch mit der Zeit so durchdreht, weil er halt keinen Schlaf kriegt. Der hat, glaube ich, sowieso Schlafprobleme und dadurch, dass es da immer hell ist, kann er nicht pennen, ne? Ey, der Film ist super. Ich habe mir den mal vor ein paar Jahren reingezogen. Der hat mir echt gut gefallen.
Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich muss den mal wieder auffrischen.
Ja.
Ja. Und wegen 30 Days of Night und Night County, wie hieß denn dieses
True Detective? Night Country.
Das spielt beides in Alaska. Da geht es um diese 30 Tage, wo es einmal überhaupt nicht mehr hell wird. Also,
und Alaska ist im Norden, richtig?
Genau.
Ja, jetzt,
und die Arktis ist im Süden.
Nein. Die Arktis ist im Norden. Die Arktis ist im Norden, die Antarktis ist im Süden. Da sind auch die Pinguine. Boah,
danke, danke.
Echt jetzt? Die Arktis ist im Norden, die Antarktis ist im Süden. Mhm. Und, ach, krass.
Verrückt, ne?
Habt ihr wieder was gelernt, liebe Kunis? Hey.
Bildungsauftrag erfüllt. Aber wie seht ihr das?
Willkommen bei Radio Raccoon, dem Bildungspodcast.
Horror und Tageslicht. Nimmt Tageslicht viel vom Horror weg? Weil wir dir das jetzt angesprochen hatten mit Midsommer. Und wir kennen das bei uns einmal bei Resident Evil. Da hatten wir auch einen Teil, der überwiegend bei Tageslicht gespielt hat. Teil 5.
Fünfte, ne?
Ja, genau. Fünfte, ja. Und da war, also für mich persönlich war Horror da total verflogen. So.
Das stimmt auch, das sehe ich genauso. Also ich habe den fünften nie als spannend gefunden. Der fünfte war sowieso eher ein Actionfeuerwerk, ne? Als ein spannendes Horror-Ding, wie jetzt der erste und natürlich auch der zweite. Es geht, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, Shining hat ja auch, spielt ja auch viel bei Tageslicht. Ne, auch wenn er natürlich oft ist, ja, auch nachts, aber da ist der Horror ja eigentlich auch oft bei Tag. Ne? Also deswegen nicht so viel, aber schon. Also müsste ich jetzt echt drüber nachdenken, ob Horror bei Tag auch wirklich funktioniert. Ich glaube aber eigentlich eher weniger. Bei mir zumindest weniger.
Also es kann funktionieren. Zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre spielt auch ganz, ganz viel bei Tag. Wie gesagt, genau. die jagen die da um das Haus herum und sowas alles. Das ist halt einfach dieser Terror, der da verursacht wird. Zum Beispiel gibt es einen meiner absoluten Lieblingshorrorfilme und ich weiß auch nicht warum. Ich finde ihn eigentlich scheußlich, aber gerade weil er mich so schockt, ist es nicht direkt ein Horrorfilm. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt nennen kann. Eden Lake, den finde ich,
Furchtbar.
Grausam. Der ist grausam und da spielt auch ganz, ganz viel im Hellen. Gerade wie er sich aufbaut, da ist es noch Tageslicht und alles. Und Ian Lake versetzt sich in so eine absolute Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit am Ende.
Ja, bestimmt. Ist ein schlimmer Film.
Aber der ist krass. Nicht. Michael Fassbender.
Okay, direkt richtig. Auch mit aufschreiben.
Das ist doch Assassine,
aber
oder
der
nicht?
Ist der Michael hart. Fassbender. Da bist du
der ist ja, genau bist du, aber du bist fix und fertig hinterher, das sag ich dir gleich.
Ja, genau. Also fix und fertig bist du am Ende wirklich bei diesem Film. Der ist wirklich heftig.
Aber ich mag solche Filme.
Ich kann das gar nicht glauben. Ihr macht mich ein bisschen scharf auf Horrorfilme.
Das ist eigentlich Schreibst du das auch auf jetzt, ja?
Wie hieß der?
Achso.
Eden Lake.
Oh Gott.
Okay. Ich mag das halt, wenn die Filme so ein bisschen im Nachhinein dazu anregen, noch mal drüber nachzudenken oder vielleicht so ein bisschen so Theorien aufzustellen und nicht so dieses, gut, ich hab's jetzt gesehen, jetzt vergessen. So wie bei den meisten Actionfilmen halt, ne? Zum Beispiel bei Transformers. Ich fand den ersten super geil. Spätestens ab dem zweiten Teil, sobald da die Action losgeht, sitze ich dann so auf der Couch, lass mich nur noch berieseln, es ballert mir nur noch in die Augen und dann warte ich eigentlich nur, bis die Action-Szene vorbei ist, um zu gucken, okay, wer lebt noch, wer ist gestorben. So, aber es ist nur so eine Berieselung und sobald das dann vorbei ist, ist es auch direkt aus dem System raus. Und ich finde, so ist das halt bei vielen Horrorfilmen, wo es halt wirklich nur darum geht, dass man sich gegenseitig absticht, ist das auch so. Wenn der Film vorbei ist und du weißt, okay, wer hat überlebt, wer ist gestorben, dann ist das Ding auch aus dem System wieder raus. Aber sowas wie Hereditary zum Beispiel, ich denke so oft an den Film und an einzelne Szenen daraus, weil ich so denke, boah, krass, warum macht mir das so eine Panik. Warum finde ich, warum hat sich das so in mein Gehirn eingebrannt, so gewisse Szenen? Und ich, sowas mag ich halt bei Horror.
Ja, die Atmosphäre ist halt einfach mega gut bei Hereditary und Shining und so.
Vor allen Dingen, weil du die erste Hälfte des Films gar nicht den Eindruck hast, dass es gerade hier um einen Horrorfilm geht. So, das wirkt wie ein total beklemmendes Drama, wo ganz viele, ja, unglückliche Sachen passieren, die die Familie auseinanderreißen. Und dann am Ende merkst du so, oh, okay, nee, da ist noch ein bisschen mehr.
Richtig, ich hatte auch lange nicht gewusst, worum der Film eigentlich geht. Mhm. Also, der Film lief und irgendwann ist dir ja klar, was die Handlung ist. Mhm. Und ich wusste nach gefühlt einer Stunde noch immer nicht, worum der Film sich handelt. Ja, also, was ist denn jetzt hier? Ist es jetzt eine Geistergeschichte? Was passiert jetzt hier?
Was wollen die mir sagen? Was wollen sie einem sagen?
Ja.
Genau.
Das ist
immer schwierig.
Ohne Scheiß, ne? Ich finde, Toni Collette, die hat auch umwerfend. Hammer, die Frau, wie die Rolle spielt, ne? Auch was die teilweise für Gesichtsausdrücke hat und so.
Also sie ist umwerfend in dem Film. Das muss man echt furchtbar sagen. Gut. Eigentlich hätte sie einen Oscar verdient dafür.
Ist das die Kleine?
Toni Collette ist die Mutter.
Ach so, alles klar.
Ja.
Weil die Kleine, die muss ich ganz ehrlich sagen, die wurde so in Szene gesetzt, die sieht scheußlich aus. Also dieses Gesicht von der Kleinen in dem Film, das macht mich fertig, die zu sehen. Die schon ihre Augen, die Form der Lippen und so, ich weiß nicht, ob die in Wirklichkeit auch so aussieht, aber wie sie dort in Szene gesetzt sind, allein das versetzt mich schon in Schockstarre.
Ja, das stimmt.
Also das haben die ganz, ganz brillant ekelhaft inszeniert. Ich kann es gar nicht anders sagen. Da gibt es dann auch eine Szene, die der erste große Schock quasi nach dieser Asthma-Attacke oder was die da hat, passiert ja dieser Unfall. Ich will da jetzt nicht vorgreifen und so, aber dieser Close-Up, den sie danach von diesem
hinterher macht,
das, wo die Ameisen dann schon und so, das ist...
Ja, furchtbar, ne?
Alter, das ist so...
Und ohne Scheiß, deswegen finde ich den Film so geil. Viel schockierender finde ich die Szene danach, wo du nur die Totale vom Haus hast, wo du siehst, wie die Mutter in die Garage geht, dann passiert 10 Sekunden nichts. Du weißt ganz genau, okay, die guckt jetzt ins Auto rein. Und dann hörst du nur den Schrei und siehst, wie der Bruder im Bett liegt.
Richtig. Boah. Ganz genau.
Du siehst es nicht, ohne Scheiß.
Du hörst es nur. Das ist extrem, ja.
Also,
stell dir mal vor, den Anblick.
Ja. High Tension und Hereditary gebe ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal. Wir sprechen uns in ein paar Tagen. Ne? Dann sage ich euch noch mal was dazu. Alex, du kriegst dann noch mal eine Insta-Nachricht von mir.
Gerne.
Ganz gut, dass du das vorhin zum Beispiel erwähnt hast, so mal ganz beiläufig. Ne? Geht jetzt nicht direkt um Horror, aber du hast gesagt zum Beispiel auch, hast du kürzlich ein Fincher-Ranking gemacht? Habe ich das richtig verstanden?
Das stimmt. Das ist aber noch nicht veröffentlicht. Aber ja, das kommt.
Ich habe das, glaube ich, schon x-mal erwähnt. David Fincher ist mein absoluter Lieblingsregisseur. Ich meine, Quentin Tarantino in allen Ehren und so. Fincher ist halt der Mann, der mit allein schon mit Kamera und mit Bildsprache arbeitet. Und das macht er unfassbar genial. Ich liebe David Fincher für alle seine Filme. Ich bin kein Riesenfan von Benjamin Button oder von Social Network, aber alles andere, was er so angefasst hat, brillant. Der Film 7 ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Und ich würde sogar sagen, den könnte man eventuell mit unter Horrorfilme oder Crime-Noir, könnte man den so ein bisschen mit einbinden. Also der hat Thriller-Elemente, der hat Horror-Elemente, der hat von allem ein bisschen was. Und das macht 7 so unglaublich interessant.
Das stimmt. Streng genommen ist das ein Thriller, aber der ist schon so extrem Thriller, dass der schon fast eigentlich nur auch ein Horrorfilm sein könnte.
Ja, genau. Also er hat von allem ein bisschen was. Und auch dramatisch. Also da ist sogar noch eine Dramakomponente mit dabei, weil du hast da diese zwei Detectives, die ihr Leben nebeneinander herleben. Der eine ist geordnet, der andere chaotisch.
Ja.
Aber wie, auf was für eine schlimme Weise quasi die Karriere des einen endet. Du siehst ja zum Schluss bloß noch, wie er so völlig lethargisch im Auto sitzt und ins Leere starrt. Du weißt ganz genau, der sitzt den Rest seines Lebens in einer scheiß Gummizelle und frisst irgendwelche Pillen. Der wird nie wieder ins normale Leben zurückfinden, bei dem, was der erlebt hat.
Das ist heftig, ja. Das stimmt.
Also über David Fincher könnte ich immer zusprechen. Und gerade über seine Filme, auch sein neuestes Werk, The Killer, hat mich unglaublich beeindruckt. Da ist eine der besten Action-Sequenzen drin, die ich seit Jahren gesehen habe. Diese Hand-to-Hand-Combat-Szene mit dem großen Kerl. Also ich muss auch unfassbar drüber lachen, aber ich finde es auch richtig, richtig geil und stark.
Dann ist das auf jeden Fall eine Folge für dich, ja jetzt, ne? Wenn dir das Fincher-Ranking kommt.
Ja, also sowieso, ich möchte das jetzt an der Stelle hier ganz klar nochmal anteasen. Du hast einen Zuhörer mehr. Also mich hast du auf jeden Fall an Bord. Ich werde mir erstmal die Folgen rauspicken, wo ich sage, okay, das ist wirklich mein Thema. Das höre ich mir jetzt an. Und wenn's mich dann hookt, dann versuche ich alle zu hören. Ich bin
210 so. Folgen.
Und mitmachen kannst du natürlich auch. Und dabei sein.
Hast du Sinister schon besprochen?
Ja.
Das wäre mein Thema gewesen.
Aber lustigerweise auch mit Dennis, der gleiche, mit dem ich über Hereditary gesprochen habe. Ja, also.
Ja, das sind beides so eine dystopischen Horrorfilme. Man sieht ein Muster.
Vielleicht könnt ihr euch ja zusammensetzen zum Until Dawn-Film.
Oh, Until Dawn. Da sprichst du gut, gut, dass du da jetzt so eine Brücke schlägst. Videospiele. Du bist ja auf uns mehr oder weniger auch aufmerksam geworden, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer hier wen angeschrieben hat. Das kriege ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr zusammen.
Das war total witzig. Ich weiß das noch genau. Ich bin ständig über Content gestolpert von euch. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann ich euch mal anschreiben. Und als ich dann auf euer Profil gelandet bin, stand da auch folgen. Das heißt, ihr hattet mir schon gefolgt. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ein Ding. Ihr seid ja schon Follower von mir und deswegen habe ich euch auch gefolgt und das ist auch der Grund, warum ich euch dann
angesprochen habe. Ich kann ja auch sagen, warum. Weil meine Freundin, die hatte von dir was gehört, bestimmt schon vor einem Jahr, anderthalb oder so. Und da hatte die mir gesagt, der macht halt Podcast-Folgen mit Gästen. Das wäre doch voll cool, wenn ihr den mal anschreibt und ihr mal was zusammen machen würdet. Und ich hatte das immer auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, wir haben dir ja dann auch gefolgt. Aber irgendwie, keine Ahnung, das ist halt, irgendwann war es aus dem System wieder raus, wieder vergessen oder wie auch immer. Aber diese Idee, mal was zusammen zu machen, die hatte meine Freundin schon vor über einem Jahr.
Ach ja, sehr witzig, wie das so spielt,
Und deswegen war das dann halt mit dem Folgen und so. Und dann irgendwann war das, glaube ich, soweit. Da habe ich gedacht, okay, wir könnten mal wieder neue Gäste in die Sendung holen. Und dann wollte ich dir auch zeitnah schreiben. Dann hattest du uns aber geschrieben.
Genau,
und ich glaube, ich habe dir das doch noch gesagt mit dem, hey, wir wollten dich auch anschreiben, ne?
Ja, mit Sicherheit, ja. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, aber ich habe das auch so in Erinnerung.
Ja, das ist manchmal Wahnsinn, wie lange das dann dauert von, hey, lass doch mal zusammensetzen und bis es dann wirklich soweit ist. Ja. Ne?
Das stimmt.
Ja. Aber es hat ja nur endlich geklappt.
Da
du auf Content von uns gestoßen bist, gehe ich davon aus, dass du vielleicht schon mal Resident Evil gezockt hast? Hast du denn irgendwie nostalgische Erinnerungen an Resident Evil, an die Videospielreihe oder an die Filme oder so? Kannst du ja mal gern, als jemand einen Schlag aus der Jugend.
Ja, genau. Also ich habe selber tatsächlich nur den vierten gespielt und den fünften und ab und zu mal in den siebten reingezockt. Ne? Das sind so die einzigen drei Teile, die ich gespielt habe. Ich war eigentlich immer eher der Zuschauer, wenn meine Brüder gespielt haben damals. Und ich weiß noch, als der erste Teil damals in Deutschland rauskam, 96, glaube ich, war das, ne? Da waren meine Brüder hellauf begeistert. Die haben dieses Spiel praktisch so hochgehalten, das hat geschienen, ne, so. Wir haben Resident Evil. Und ich guckte mir das so an und da war dieses Cover damals alles andere als aussagekräftig für dieses Spiel.
Ja, das stimmt.
Mit dieser Wumme, und so am Schreien und hinten die Spinnen. Vielleicht habt ihr dieses Bild vor Augen.
Ja, klar.
Mit dem Gesichtsausdruck von Sylvester Stallone.
Genau. Ja, genau. Und ich hatte halt einfach überhaupt kein Interesse dran. Ich habe gedacht, das ist es. Sehr gut.
Geil.
Und ich hatte halt überhaupt kein Interesse dran. Dachte mir, das ist so ein sinnloser Baller-Scheißdreck, der habe ich keine Lust dran. Die hatten vorher das Spiel Redneck Rampage gespielt. Sagt euch das was?
Das klingt aber schon wild.
Das klingt irgendwie komisch.
Ich glaube, das ist von den gleichen, die auch Duke Nukem damals gemacht haben.
Passt. Deswegen wollte ich gerade sagen, das passt gut zusammen.
Das war halt total verrückt und ich hatte keine Lust auf so ein weiteres sinnloses Ballerspiel. Und als sie das da installiert hatten und dann dieser Teaser lief, diese Anfangssequenz, ne, das fand ich mega. Und als dann dieses Spiel anfing mit diesen festen Kamerapositionen und auch dieser fantastischen Soundtrack, ich höre das ja heute noch manchmal im Kopf, ne, dieses Cello, ne, in dieser Eingangshalle. Oh, das ist absolut geil. Und dieses A Dining Room, ich meine, die kennen das alle. Das war sowas von kultig. Und ich hing da, ich habe nicht diese Geduld, das wirklich zu spielen. Deswegen habe ich eigentlich meinen Brüdern nur zugeschaut dabei. Das weiß ich noch. Und das ist so meine Erinnerung, wie ich damals an Resident Evil kam.
Aber es ist eine schöne Erinnerung anscheinend.
Ja, absolut. Absolut.
Also wenn dir das Cello und auch sogar noch Zitate im Kopf geblieben sind, dann scheint es ja irgendwo auch ein bisschen Eindruck zu hinterlassen zu haben.
Auf jeden Fall, ja. Ja, cool. Also ich liebe es. Ich bin nicht der Zocker, weil ich halt oft dann auch die Geduld verliere, wenn ich dann nochmal verreck und nochmal verreck und dann ist die Munition alle, da habe ich halt einfach keine Geduld für. Aber das ist wirklich so diese Erinnerung, positive Erinnerung, die ich an Resident Evil habe. Der vierte hat mich umgehauen, ne? Also natürlich das Original, das war der absolute Hammer. Das habe ich fast durchgespielt, mehrfach. Und mehrfach fast durchgespielt, ja. Ich habe es nie durchgespielt. Und ja, und der siebte ist natürlich auch ein Meisterwerk, ne? Muss ich auch sagen. Das ist der Knüller.
Bin ich ganz deiner Meinung. Also Fjorell findet den, glaube ich, auch gut, ne?
Ja, Teil 7 ist schon wirklich.
Chris kann damit nichts anfangen. Okay. Die Community ist auch ein bisschen gespalten, was den siebten Teil angeht. So, bei den einen total geil, bei den anderen der letzte Scheiß, hat nichts mehr mit Resi zu tun. Für mich ist das ehrlich gesagt, ist aktuell mein Lieblingsteil.
Ah, oh, sehr gut, ja. Und der achte sieht halt auch fantastisch aus. Den habe ich noch nie gespielt, aber der achte hat ja eine unfassbare Grafik. Also,
ja, aber ist halt auch wieder viel weg von Horror. Es gibt ein, zwei Sequenzen, die wirklich gruselig sind im Schloss. Und im Haus Beneviento hast du ein paar sehr, sehr atmosphärische Stellen, fast schon Poltergeist-mäßig oder wie kann man das am besten nennen, da wo das Baby so ein bisschen Body-Horror ist, viel mit drin. Mhm. Aber so an sich ist das wirklich eher wie ein Erlebnis-Horror-Park, Resident Evil Village. Also es macht unfassbar viel Spaß, das Spiel, aber es ist kein Horrorspiel. Das kann man, wie gesagt, es gibt eine Sequenz für eine halbe Stunde, ist das Spiel sehr gruselig und danach endet die und dann hast du wieder Ballern, Erkunden, Action.
Ja.
No?
Ja.
Aber so an sich ganz geil. Also du hast Teil 4 und 5 gezockt und den ersten gesehen. Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann dich nochmal an die ganzen Spiele ransetzt? So im Alter, nach der Rente?
Hey, da bin ich ja nicht mehr so lange hin.
Boah. So, jetzt hole ich nochmal 96 Resident Evil nach, das irgendwie 40, 50 Jahre alt ist schon das Spiel. So.
Also, ich würde ganz gerne mal das Remake vom vierten spielen, oder auch vom zweiten, weil das ja einfach unfassbar gut aussieht. Da fehlt mir ja gerade die Konsole zu. Ich habe gerade keine Konsole da. Gut, mit dem PC könnte ich das machen, ja, aber den nutze ich halt eigentlich nur zum Arbeiten und nicht zum Spielen. Würde ich schon ganz gerne mal machen, wenn ich viel Zeit habe und nicht weiß, was ich tun soll mit meiner Zeit, dann kann ich mich da noch mal ransetzen. Aber jetzt momentan fällt mir das mit dem Podcast und auch mit zwei Jobs, die ich habe nebenbei und eine Tochter, fällt mir das tatsächlich momentan schwer, mich da zeitlich drauf einzulassen.
Das klingt so, als ob da nicht viel Zeit übrig bleibt. Das
absolut nicht.
Du hattest gerade was gesagt, zwei Jobs? Du hast zwei
Jobs? Das stimmt.
Jobs? Also ja, ist Let's Talk About Horror schon ein Job für dich?
Nein. Das ist immer noch Hobby. Ich habe
zwei so drei Jobs quasi.
Ja, wenn du das dazu rechnest, habe ich drei Jobs, das stimmt. Ja.
Krass. Auf jeden Fall kannst du die Resi-Spiele nachholen, wenn irgendwann keine Horrorfilme mehr übrig sind, die du besprochen hast, oder es keine mehr produziert werden.
Genau, dann werden die auf jeden Fall auch nachgeholt, ja.
Und wenn ich dir einen Teil für den Einstieg empfehlen darf, dann würde ich sagen, vielleicht das 1er Remake, weil das hat die Tugenden des Einsers, ist aber ein bisschen leichter zugänglich, schon alleine von der Steuerung her. Und von der Optik ist es einfach, es ist zeitlos. Es sieht immer noch so geil aus wie vor 22 Jahren, wo es rauskam.
Ja, ich habe gehört neulich, das ist jetzt auch entkäsifiziert. Habe ich recht?
Ja. Ja, ich finde es aber gut, dass du den Einstieg damit machen würdest, auch aufgrund der Steuerung, ne? Die Tank-Controls so sind.
Nein, ja, das Remake vom ersten. Das kannst du auch mit dem Stick spielen.
Macht das jemand?
Ich mache das immer.
Ja?
Ich habe moderne Steuerung.
Ja, ich habe auch gestern.
Da habe ich nichts gesagt.
Ich habe gestern auch mit Zero angefangen, habe ich auch mit moderner Steuerung gemacht.
Das ist ganz geil eigentlich. Das dauert eine Viertelstunde, ehe du dich dran gewöhnt hast, aber es geht.
Ja.
Eine Sache noch. Alex, die Resi-Filme, wie stehst du zu den Resident Evil-Filmen von Paul W.S. Anderson oder zu Welcome to Raccoon City?
Welcome to Raccoon City habe ich noch nicht gesehen. Den wollte ich immer mal gucken, aber bin ich noch nicht zugekommen. Und die Filme mit Jovovich sind in meinen Augen alles Schrott. Also ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu nah, aber das sind Filme, die kann ich nicht gucken.
Alles gut. Also wir haben die Filme auch besprochen und waren eigentlich derselben Ansicht.
genau. Dann sind wir da der gleichen Meinung, zum Glück.
Also, nee, also im Grunde mag ich den zweiten sehr. Also Apocalypse, das ist für mich ein Guilty Pleasure. Der erste hat seine Momente, aber insgesamt ist die ganze Reihe irgendwie schon ganz schöner Scheißdreck, ja.
Ja, genau. Das trifft's gut, ja.
Also eigentlich sind alle Teile scheiße. Es gibt nur so ein, zwei Titel, die vielleicht ein bisschen weniger scheiße sind. Aber
ja, ja. Das ist halt
aber
wirklich
trotzdem scheiße.
Aber trotzdem scheiße, ja.
Wie dolle Scheiße ist es eigentlich? Darüber spricht man am Ende. Und ja. ob nur wirklich Pest oder Cholera dann am Ende bei rauskommt.
Ja.
Über Welcome to Raccoon City solltest du vorhaben, den zu besprechen. Dann sag doch einfach nochmal Bescheid.
Ja, gerne, hätten, gerne.
Der Pat da unten, der mag den Film zum Beispiel sehr. Mhm. Sehr, ja. sehr. Und ich finde ihn okay soweit, aber muss auch sagen, dass er. Also es ist ein besserer Resident Evil-Film als die Jovovich-Filme auf jeden Fall. Trotzdem ist er. Scheiße. Irgendwo ist er auch scheiße. Also das ist okay. schwer zu sagen.
Ja, ich habe gehört, dass der nicht so toll sein soll, obwohl der ja wirklich dieses Herrenhaus hat. Ne?
Ja,
was man.
Also sie haben so ein bisschen so Fanservice im Movie. Wenn Jovovich-Filme in so einer Range von 6 plus bis 6 minus sind, dann ist Welcome to Raccoon City vielleicht so bei einer soliden 5 bis 5 minus.
Naja, okay, ja. Das hört sich ja auch nicht so gut an.
Okay, das hört sich gar nicht mal so gut an.
Ja.
Okay. Aber ohne Scheiß, wenn du Bock hast, da mal drüber zu quatschen, dann sag mal Bescheid.
Da melde ich mich, auf jeden Fall.
Sehr cool.
Mach ich gerne.
Dann hast du die Jungs von Radio Raccoon am Start, die dann mit ihrer Expertise ein bisschen was dir die Easter Eggs rausfiltern können aus dem Film.
Jawohl.
Das ist ja eigentlich Easter Egg der Film, ne?
Ja.
Easter Egg der Film, Movie. Ja. Da, also hätte man den Film eigentlich Easter Egg nennen können, Klammer auf, Resident Evil, Klammer zu.
Eigentlich schon. Ja.
Resident Easter Egg. Wir haben ja bald Ostern, da passt das ganz gut. Das wäre doch ein gutes Thema für einen Podcast. Resident Easter Egg.
Da haben wir es doch schon wieder.
Schöner Titel auch. Ja.
Eine Frage noch zum Schluss, die habe ich mir für ganz zum Schluss aufgehoben.
Ja.
Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Und jetzt sagt jeder mal was. Gern, wer möchte anfangen? Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ganz einfach.
So aus dem Stegreif würde ich jetzt einfach mal sagen, entweder der Exorzist oder The Grudge.
Der Grudge.
The Grudge habe ich noch nicht gesehen.
Was?
Habe ich noch nicht gesehen.
Oh, den musst du aber nachholen. Unbedingt nachholen.
Ja, die komischen Geräusche, das habe ich schon ganz schön fertig gemacht. Aber ich fand irgendwie auch ganz geil. Also beide Filme. Exorzist habe ich sehr oft geguckt tatsächlich.
Ich bin gerade schwer im Überlegen, ne? Also ich will jetzt nicht wieder das Gleiche sagen, aber ich sag
ruhig.
Ja, also natürlich ist es Shining und Hereditary ganz, ganz oben auf der Liste, aber ich bin auch ein riesiger Fan von The Ring. Das ist einfach mit einem Film, der geht auch immer wieder. The Ring
das
ist
Original oder top. Das Remake?
Nein, das Remake mit Naomi Watts. Mhm. Ja, boah, das Naomi ist ein Watts. Super Horrorfilm. Mhm. Naomi Watts, ja, genau. Gerade in dem Film, ne? Also tolle Frau.
Ich würde, glaube ich, auch tatsächlich sagen Hereditary. Aktuell, keine Ahnung. Ne? Zum Beispiel hier, ich muss aber dazu sagen, ich bin halt nicht so ein Horrorfilm-Gucker. Ich ziehe mir jetzt nicht jeden Abend irgendwie zwei Horrorfilme rein. Ich habe ein paar gesehen so und von denen würde ich schon sagen Hereditary. Mir hat aber auch hier, wo wir letztens Evil Dead Rise geguckt haben, der hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, ah ja, aber der schafft's, der wird es trotzdem bei aller Liebe, so gut wie der war, der wird es bei mir nicht mal in die Top 10 schaffen. Also der ist gut, keine Frage, aber ich habe einfach zu viele Horrorfilme gesehen. Ich habe Filme gesehen, die auf dem Index gelandet waren und ich habe auch wirklich, wo du wirklich Warnungen vorneweg bekommen hast, das ist nicht leicht zu verarbeiten. Egal was, zum Beispiel, wir hatten über den Film schon gesprochen, Irreversibel, ne? Die Feuerlöscher-Szene zum Beispiel.
Genau.
Oder diese minutenlange Szene, wo diese Frau. Ich will es gar nicht aussprechen. Ich will es jetzt auch nicht aussprechen, ne? Die wird Schreckliches angetan, ja. Und dass man sich das eine Viertelstunde lang angucken muss, das ist halt das Schlimme. Da ist kein einziger Schnitt an der Kamera, die liegt nur da und leidet und der Mann vergeht sich an ihr. Und das sind so Sachen, ob das noch Horror ist, ist die andere Frage, oder ob es einfach nur abartig und brutal ist, aber deswegen, Evil Dead Rise, der ist mir zu albern zum Schluss. Dieses riesige Vieh und dann kommt das in Häcksler und Kettensäge und Blut, das ist für mich dann irgendwo, das hat für mich keine Atmosphäre. Was für mich zum Beispiel Atmosphäre hat, an den Film, an den ich immer wieder zurückgelange, ist zum Beispiel Sinister. Den finde ich so bedrückend und atmosphärisch. Es geht gar nicht darum, um diesen Bogul oder um diese Morde an sich, sondern ganz einfach diese Szenen, wo Ethan Hawke sich abends in seinen Raum setzt mit einem Gläschen Whisky. Der weiß nämlich schon, was ihm gleich bevorsteht, und der guckt sich einen Film nach dem anderen an, wie dort Familien umgebracht werden. Und
das stimmt.
Der erträgt das kaum, und du siehst den Schmerz in seinem Gesicht. Das spielt Ethan Hawke übrigens auch unglaublich gut.
Ja.
Und es gibt nur eine einzige Szene in Sinister, die ich richtig scheiße finde, und das ist die mit der Nachtangst von dem Jungen, wo der plötzlich auf allen Vieren aus diesem Umzugskarton rauskommt.
Das stimmt, rückwärts,
das,
ne?
Ja. Ja, das ist so die einzige richtig dumme Szene in dem Film, die nur zum Jumpscare-Zweck da war. Genau. Ansonsten ist der Film für mich ein absolutes Meisterwerk.
Also, das stimmt, Sinister ist top.
Was so psychologischen Horror angeht, was so Terror und Thriller angeht, ist es Eden Lake, und klar, ich muss es sagen, Slasher ist es Halloween 4. Also diese Filme, obwohl es Scream gibt und ich ein großer Scream-Fan bin auch, aber Halloween 4 war mir einer der ersten Horrorfilme, die ich je gesehen habe, und deswegen, der hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen.
Ja. Schöne Worte, schöne Worte.
Ja, das waren vielleicht schöne Worte auch für einen gekonnten Abschluss. Habt ihr noch eine Frage an den Alex?
Jetzt mal zum Stehgreifen.
Jetzt habe ich euch erwischt.
Aber ich sag jetzt einfach noch mal was, bevor ihr fragt. Mein absolutes Lieblingshorror-Game, hast du gerade eben erwähnt auch, ist übrigens Outlast. Das ist ein Spiel, das ich in den Himmel hebe. Fand das meiner Meinung nach geilste Horrorspiel, das je gemacht wurde. Also das ist noch mal so meine Meinung dazu. Das ist der ultimative Wahnsinn, dieses Spiel. Ich kann es immer wieder spielen. Ich habe es auch immer installiert auf meinem PC. Also das ist immer da. Das ist nie weg.
Hast du das durchgespielt?
Ja.
Oh.
Erstaunlicherweise, ja. Ich glaube, das erste Spiel jemals, das ich bis zum Ende geschafft habe.
Also Outlast hat mich fertig gemacht beim ersten Mal. Das war einfach so.
Mich auch.
Ich hab's beim ersten Mal zocken, habe ich dann wirklich irgendwann, ich habe in der Nacht da gesessen, es ist ja relativ kurz, es geht dann nur seine 5-6 Stunden oder so, aber ich musste dann irgendwann so 15 Minuten Pausen einlegen, weil 2014 hattest du das so noch nicht erlebt. Ich meine, es gab ähnliche Spiele, diese Weglaufen-Simulator und du kannst dich nicht wehren, sowas gab's schon, aber Outlast hat dem Ganzen nochmal mit dieser Night Vision-Kamera und irgendwann haben dir Finger gefehlt und die Kamera war kaputt zum Beispiel. Hat einen einfach, kommst du hier jemals lebend raus? Keine Ahnung. Es war schlimm. Und ich habe es neulich erst gestreamt. Ich hatte unfassbar viel Spaß damit.
Ja, ich habe meine Tochter geweckt beim Spiel dieses Spiels. Also bei der ersten extrem heftigen Jumpscare-Moment, wenn du noch glaube ich, gerade mal 10 Minuten drin bist, dann machst du auch die Tür auf und da fällt diese Leiche vor dir. Ja, da ist doch wirklich dieser, der härteste Jumpscare im gesamten Spiel. Und da habe ich Kopfhörer aufgehabt, habe mich so erschreckt, dass ich meine Tochter in ihrem Zimmer geweckt habe nachts. Und da war ich natürlich erstmal out. Das war heftig, ja.
Hast du den zweiten Teil auch gespielt?
Den habe ich mit meinen Brüdern angespielt und irgendwie wollte der nicht so richtig an uns gehen. Deswegen haben wir irgendwann ausgemacht. Warum auch immer. Also
der hat eine starke erste Stunde, finde ich. Der Rest ist aber leider sehr, sehr. Der ist einfach
die nur wollten schwer. Sehr viel, ne? Die wollten halt sehr, sehr viel von allem und das Spiel ist, glaube ich, sehr überladen, ne?
Ja. Ja. Also mir hat der zweite Teil auch nicht zugesagt. Das ist ja jetzt erst vor einer halben Woche oder so, ist ja Outlast Trials erschienen, das neue Multiplayer Outlast. Habe ich auch bisher noch nicht mal reingeguckt, aber ich wir werden nicht. Uns da auf jeden Fall nochmal zu beraten müssen, ob wir dazu auch was machen. Ansonsten kann ich dir da nur zustimmen. Also Outlast ist auch eins meiner liebsten Horrorgames. Sehr es gibt gut. so auch andere sehr, sehr gute Horrorspiele. Also es gibt, da muss ich dir jetzt mal ein Spiel empfehlen, wenn du sagst, du findest Outlast so geil. From the Darkness. Das habe ich vor ein paar Wochen gestreamt. Das geht nur 2 Stunden, das ist relativ kurzweilig und das gibt's für Steam auch für 5 Euro oder so, das ist nicht teuer. Es ist ein Indie-Titel, der macht dich sowas von kirre. Also du bist fast nur in einer einzigen Wohnung beschäftigt und in dieser Wohnung geschehen Dinge und du kannst es dir nicht erklären, aber dieses Spiel hat mich sowas von fertig gemacht. Also, du musst ein paar
Rätsel lösen.
From the Darkness auf Steam. Ganz, ganz hohe Empfehlung meinerseits. Von uns dreien, wir haben es alle gespielt und boah.
Ja, hammerhart. Ich guck mal rein, mach ich. Klingt interessant.
Tu das. So. Jetzt aber.
Gut.
Ich
hoffe, es hat euch gefallen mit mir.
Auf jeden Fall.
Mir hat es mega Spaß gemacht. Ja. Mal, ich mag es immer, über Horrorfilme zu quatschen. Deswegen, ich habe ja auch hier vor einer Weile so ein extra Format angefangen hier auf Raid Raccoon mit den Horrorfilmen. Volume 1 und 2 habe ich bisher schon aufgenommen. Heute folgt sogar noch Volume 3. Hat übelst viel Bock gemacht. Und ja, Leute, wenn ihr mehr vom Alex sehen und hören wollt, dann unbedingt mal bei Let's Talk About Horror reinhören. Den Kerl gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Hat er ja selber erzählt. Wenn ihr da genauso ein Horrorfilm-Fanatiker seid wie wir, dann lasst dem Kerl auf jeden Fall mal ein Like, ein Abo und ein Follow da. Folgt ihm gerne auf Instagram. Wir werden dann alles, was zu dir gibt, wird der liebe Pat, wenn er die Podcast-Folge bearbeitet hat, dir in die Shownotes reinballern.
Genau. Sehr gut.
Und da findet ihr alles, was ihr über Alex und Let's Talk About Horror wissen müsst. Ich möchte mich von meiner Seite aus verabschieden. Es hat großen Spaß gemacht. Pat, Fiorell, wollt ihr noch was sagen?
Ja. Danke, lieber Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen und hören.
Ich habe zu danken.
Ja, vielleicht, wie gesagt, sind wir irgendwann mal mit einem Resident Evil-Thema bei dir in der Sendung.
Würde sehr uns auf gerne, jeden Fall sehr freuen.
Gerne. Ja, ich möchte mich natürlich auch noch einmal bedanken. Ne? Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also,
ich muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mich da hattet. Für mich war das jetzt mal wirklich sehr ungewohnt, vor der Kamera zu sprechen. Normalerweise schneide ich Versprecher und Verhaspler von mir raus. Da musste ich jetzt heute ein bisschen aufpassen, dass das nicht so oft passiert. Und ich ärgere mich, dass ich mich gestern rasiert habe, weil ich sehe aus wie Milchgesicht die ganze Zeit.
Nein, du bist wunderschön. Ah.
Ich habe mich vorhin noch rasiert. Alles gut.
Okay, bin ich nicht der Einzige. Sehr gut.
Wie gesagt, ich hatte dir gesagt, auf deinem Profilbild dort siehst du aus wie Keanu Reeves. Und Keanu Reeves, wenn man sowas gesagt bekommt, dann weiß richtig. Man hat alles richtig gemacht.
Ja, genau, das stimmt.
Ich wollte vorhin auch, wo der Chris gesagt hat, habt ihr noch eine Frage an den Alex, wollte ich ja eigentlich fragen, Alex, was ist das Geheimnis deiner Jugend? Aber ich habe mir gedacht, nein, ich kenne mir das.
Okay, da könnte ich auch nichts zu sagen.
Wenn man sich oft erschreckt in Horrorfilmen, das hält das Gesicht so straff.
Ja, richtig.
Sehr gut.
Okay.
Okay, Mann.
Vielen Dank, Leute.
Gern. Also jederzeit wieder. Es hat großen Spaß gemacht. Liebe Kunis, gehabt euch wohl. Man hört sich, man sieht sich. Schaut gern auf Twitch rein. Wir sind dreimal die Woche live, wenn alles klappt. Und wunderschönen.
Ganz wichtig, eine Sache noch. Wenn ihr uns und unserem Podcast supporten wollt, gebt uns auf Spotify oder worüber auch immer ihr das hört, eine gute Bewertung ab. Das wäre wirklich toll von euch. Dankeschön.
Das ist wichtig, genau.
Mister? Mhm. Ja. Mhm. Okay.
Okay, Schwester.
Nicht mit Big Mama. Okay, los. Einen schönen Restfreitag oder wann auch immer ihr euch die Folge gebt und ringehauen.
Tschüss.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.